reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Hallo, es ist wieder Zeit, um über Geld zu sprechen. Herzlich willkommen, ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser.
Und wir können schon verraten, wir haben einen interessanten Gast heute dabei. Er ist live aus New York zugeschaltet und darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen auch an alle zurück, die im Urlaub waren, so wie du, Titus. Wie schön, du hast es gut.
Das stimmt. Ich komme gerade aus dem Urlaub und habe es genossen, mit der Familie eine Auszeit zu nehmen. Gerade wo wir noch nicht schulpflichtige Kinder haben, sind wir außerhalb der Schulferien gereist.
Und es ging nach Südfrankreich, habe ich gehört.
Es ging tatsächlich nach Südfrankreich und wir hatten Wahnsinnsglück mit dem Wetter und hatten eine sehr schöne Zeit da.
Oh, toll, ja, da gibt es auch bezaubernde Städte und tolle Strände und fantastisches Essen. Klingt wirklich gut, du siehst gut erholt aus, das kann ich sagen. Ich sehe dich nämlich und ja, ich muss noch bis Oktober warten, bis es bei mir losgeht. Aber bis Oktober müssen wir nicht warten, wenn es um eine Veranstaltung geht von euch. Und diese Veranstaltung steht unter dem Motto Female Finance. Es geht um Finanzwissen für Frauen, Titus, was habt ihr vor?
Genau, am 26. Juni haben wir hier bei uns im Garten eine Veranstaltung, die sich an Frauen richtet, um deren Finanzwissen aufzufrischen, zu stärken. Denn wir erleben es in der Praxis immer wieder, dass das Wissen über Finanzen ungleich verteilt ist in Partnerschaften. Und insofern ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir machen die Erfahrung, dass es immer wieder Situationen gibt, wo auf einmal der Partner, sagen wir mal, temporär ausfällt und die Partnerin in dem Fall gar nicht so genau weiß, Mensch, wo haben wir eigentlich welche Gelder und wieso ist das so? Und um das zu stärken und auch gerade dabei behilflich zu sein, Weichen rechtzeitig zu stellen, haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen.
Toll, da können sich die Frauen drauf freuen. Ich freue mich auch, ich darf sie moderieren, das ist ganz, ganz toll. Also wer Lust hat, am Donnerstag, 26. Juni, dort gibt es die Veranstaltung bei Portfolio Concept Female Finance und da kann man sich noch zu anmelden.
Genau, dazu gibt es den Link in den Shownotes, bitte gerne anmelden, wir haben noch ein paar freie Plätze.
Ich freue mich auch riesig auf die Veranstaltung, ich bin gespannt, welches Finanzwissen ich mitnehme bei der Female Finance Night. Ja, und jetzt schauen wir in die USA, wir schauen nach New York. Wir freuen uns auf unseren Gast und wir kennen ihn als wirtschaftspolitischen Korrespondenten in den USA. Er berichtet fast jeden Tag live von der Wall Street in New York. Ja, und als ich ihn dort kennenlernte, da saß noch George W. Bush im Weißen Haus. Später wurde Barack Obama gewählt und auch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, die verbindet uns. Das war 2008, aber schon weit vorher hat er seine eigene Firma gegründet. Die New York German Press. Er wohnt in Brooklyn, träumt wahrscheinlich auch schon im New Yorker Slang. Und wie schön, dass du bei uns bist, Jens Korte. Hallo.
Ja, super. Danke, habt ihr mich dabei.
Guten Morgen nach New York, lieber Jens. Hallo.
Na, hallo.
Ja, Titus, du und ich und unsere Zuhörer, ja, wir alle wollen natürlich gerne wissen, Jens, wie du dort die US-Wirtschaft einschätzt, aber auch wie so die Stimmung ist und was du so fühlst, was deine Familie so fühlt. Vielleicht magst du auch darüber sprechen. Aber zuerst vielleicht, Jens, ja, Trump ist angetreten mit einem großen Versprechen. Den Amerikanern soll es besser gehen. Ja, wie schätzt du die Wirtschaftsentwicklung ein?
Ja gut, also ich würde sagen, was wir momentan erleben, ist so eine Art Two Tails of the Economy. Also es gibt einen Teil der amerikanischen Wirtschaft, der eigentlich gar nicht so schlecht läuft, auch wenn ich mir jetzt mal die letzten Arbeitsmarktdaten angucke, eine Arbeitslosenquote von 4,2%, das ist ja grundsätzlich wirklich sehr solide. Dann soll ja auch noch the Big Beautiful Bill bald kommen, also die großen Steuerversprechen von Donald Trump, das würde mit Sicherheit auch Teilen der Bevölkerung ganz gut gefallen. Aber eben, ich habe es ja gesagt, the tale of two economies, also die Geschichte von zwei verschiedenen Wirtschaftswelten. Und es gibt schon auch sehr viele Amerikaner, denen es überhaupt nicht gut geht. Die leiden darunter, dass die Preise immer noch recht hoch sind. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal in den letzten 2-3 Jahren wieder in den USA wart. Wenn dem so ist, dann habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, wie wahnsinnig teuer alles geworden ist. Und das belastet natürlich die Leute. Und es gibt auch Teile der Wirtschaft, wo auch der Arbeitsmarkt langsam eine gewisse Abkühlung zeigt. Und auch nur ganz kurz, rein anekdotisch aus meinem persönlichen Umfeld, kenne ich einige Leute, die ihre Jobs verloren haben im Immobilienbereich, im medizinischen Bereich. Also man merkt das schon, um es mal so zu formulieren, die Einschläge kommen ein bisschen näher, dass die Wirtschaft eben doch aus meiner ganz subjektiven Sicht Anzeichen einer Abkühlung zeigt.
Wenn die Einschläge näher kommen, Jens, wie du es gerade so schön beschrieben hast, ja, wie nehmen denn dann die Amerikaner den Präsidenten wahr oder auch deine Freunde wahr oder dein Umfeld, mit denen du sprichst?
Ja gut, also ich meine, in New York ist es wenig überraschend, dass die meisten Leute jetzt nicht die großen Trump-Fans sind. Wenn man anderweitig im Land unterwegs ist, ist das etwas anders. Aber was ich schon noch immer wieder interessant finde, wenn man sich jetzt auch mal die Zustimmungswerte von Donald Trump anguckt, also je nach Quelle fällt das auch teilweise unterschiedlich aus. Aber zum Beispiel, ich habe neulich mal gesehen, eine Zustimmungsquote von Donald Trump von 40%. Das ist historisch betrachtet relativ wenig nach gut 100 Tagen Amtszeit. Auf der anderen Seite kann man das aber natürlich auch anders formulieren und kann sagen, fast die Hälfte der Amerikaner finden das eigentlich gar nicht so schlecht, was Donald Trump da macht. Also ich wäre sehr vorsichtig, irgendwelche Aussagen in die Richtung zu machen, dass ein Großteil der Bevölkerung Donald Trump komplett ablehnend gegenübersteht.
Sehr gespaltenes Land, schon seit einiger Zeit. Titus, du warst auch in den USA, du hast dort gelebt.
Genau, ich bin ebenfalls so wie du, Jens, 1998 in die USA gezogen und war dort für 5 Jahre, habe dort auch studiert in Boston und habe Amerika kennengelernt, beziehungsweise die Amerikaner, mit einer großen Verbundenheit gegen den Europäern, auch uns Deutschen gegenüber. Da würde mich mal interessieren, ob sich durch die America First Politik gerade jetzt in der zweiten Präsidentschaft von Herrn Trump geändert hat, ob auch da dieses America First ankommt oder ob du das so in der breiten Bevölkerung eher nicht siehst und da weiterhin die Verbundenheit und dann vielleicht auch ein gewisses Kopfschütteln, was seine internationale Politik betrifft.
Ja, 98, das war noch Zeiten, da war noch Bill Clinton Präsident, genau als wir rübergekommen sind. Aber du bist wahrscheinlich genauso wenig wie ich jetzt wegen Clinton in die USA gekommen. Es hat sich natürlich schon einiges verändert in diesen 27 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also natürlich gibt es von Teilen der Amerikaner da noch eine Verbundenheit mit Europa. Aber was sich halt schon ändert, und das hat jetzt erstmal auch gar nichts mit Donald Trump zu tun, ich meine, die ganze Bevölkerungsentwicklung hat sich geändert, die ganze Demografie. Wenn ich jetzt, also mein Sohn, der ist 17, der macht jetzt gerade seinen Highschool-Abschluss, wenn ich mir seine Generation angucke, über die Hälfte in seiner Generation hat nicht mehr ihre Wurzeln in Europa, sondern haben die Wurzeln in Asien, in Südamerika. Und das heißt, alleine dadurch ist auch das Verhältnis, das emotionale Verhältnis meiner Meinung nach zwischen den USA und Europa nicht mehr so verbunden, wie das zu unserer Zeit noch vor 27 Jahren der Fall war, als wir beide in die USA gekommen sind.
Ich bin tatsächlich damals mit einem Studentenvisum rübergegangen und als ich die Diskussion jetzt mitbekommen habe mit der Harvard-Universität, aber es geht natürlich deutlich über Harvard hinaus, da musste ich schon tief schlucken, weil gerade die internationalen Studenten auch das ganze Leben vor Ort geprägt haben und die Gedanken von Herrn Trump, da keine neuen Studentenvisa auszustellen, das passt so gar nicht zu dem USA, was ich damals kennengelernt habe.
Nein, das ist absolut erschreckend. Und ich meine, auch wenn ich mir jetzt angucke, was gerade in Los Angeles passiert mit der Nationalgarde, mit den Marines, die da hingeschickt werden, eben was mit den Universitäten passiert, was mit Doge passiert. Also das ist schon nicht mehr das Amerika, auch in das ich damals vor 27 Jahren gekommen bin. Da hat sich viel verändert. Die ganze Grundstimmung in den USA ist meiner Meinung nach nicht mehr so aufgeschlossen, wie das eben der Fall ist. Gewesen ist. Vielleicht nur ein Wort ganz kurz zu Harvard. Also natürlich ist das, finde ich, das auch erschreckend, was da passiert, vor allem die Gründe. Es wird ja versucht, auch inhaltlich Einfluss zu nehmen auf das Curriculum letztendlich der Universitäten. Das ist natürlich schon brutal. Ich muss ein ganz, ganz kleines Aber sagen, was halt schon irre ist. Ich meine, du warst 98 da. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, was mittlerweile in College hier in den USA kostet. Also mein Sohn hatte jetzt von einer so einer Ivy League eine Zusage bekommen fürs College. Die wollten mal schlappe $80,000 im Jahr haben. Also er geht auch nicht auf dieses College. Ich bin Journalist und kein Investmentbanker. Aber was ich nur damit sagen will, das ist eine Geldmaschine geworden, auch bei den Colleges und den Universitäten. Das ist schon auch verrückt, aber das rechtfertigt natürlich in keinster Weise, was die amerikanische Regierung da mit den ausländischen Studenten macht, aus meiner Sicht.
Du hast es gerade erwähnt, Jens, du bist Journalist, wir beide sind Journalisten. Unter Bush oder dann auch unter Barack Obama war das natürlich ein gutes Arbeiten für Journalisten. Siehst du deine Arbeit irgendwie eingeschränkt oder werdet ihr damit konfrontiert vor Ort jetzt?
Also sagen wir es mal so, man überlegt sich zweimal, was man wo an welcher Stelle sagt, auch wenn man dann zum Beispiel mal bestimmte Artikel schreibt und dann das Weiße Haus mit bestimmten Aussagen konfrontieren muss. Da fragt man sich schon oder überlegt man sich schon sehr genau, wie man das macht. Da ich in Deutsch berichte in erster Linie, also ich mache auch ab und zu, arbeite ich auch für die Deutsche Welle, das ist dann in Englisch, aber das meiste ist Deutsch. Das hilft wahrscheinlich noch ein bisschen, dass man da nicht ganz so auf dem Radar ist. Aber natürlich, also die Pressefreiheit ist eingeschränkt und das sehen wir auch bei den Pressekonferenzen, wenn dann zum Beispiel die Kollegen von AP darauf beharren, weiterhin den Golf von Mexiko so zu nennen und nicht Golf von Amerika und dann von Pressekonferenzen ausgeschlossen werden. Und es gibt weitere zahlreiche Beispiele. Klar, das hat schon viel verändert und die Pressefreiheit ist, ich würde mal sagen, zumindest gefährdet.
Und wenn wir nochmal so auf die Wirtschaftslage zurückkommen, siehst du denn da schon erste Auswirkungen in Bezug zu den Handelszöllen, auch in deinem privaten Umfeld vielleicht schon mal für dich selbst oder erstmal generell für die Wirtschaftslage?
Ja, so gut, was halt jetzt erstmal passiert ist, ist, dass halt eben in die Vorbereitung auf die Zölle gab es halt enorme Schwankungen, wenn man sich jetzt auch die Handelsbilanzen anguckt, einfach weil die ganzen Unternehmen in Vorbereitung auf die Zölle wie die Weltmeister importiert haben. Das war auch mit ein Grund, weshalb das Wirtschaftswachstum dann negativ war. Und jetzt muss man einfach abwarten. Also wir müssen gucken, welche Zölle kommen, womit müssen wir dann letztendlich rechnen. Aber diese ganze Unsicherheit führt natürlich schon dazu, dass die Unternehmen erstmal abwarten. Und abwarten heißt nicht investieren. Das hat sich bisher in den Wirtschaftsstatistiken noch nicht wirklich gezeigt, bei einzelnen Unternehmen ja, aber in der Masse noch nicht. Und ich bin da selber sehr gespannt, also A, was dann letztendlich wirklich gemacht wird und was nicht und B, wann sich das zeigt. Also ich kann mir persönlich eigentlich nicht vorstellen, dass das keine Auswirkung hat. Und aus meiner persönlichen Sicht, wie gesagt, ich bin kein Banker, Titus, da hast du vielleicht auch andere Ideen auch dazu. Aber ich bin schon fasziniert, wie spurlos das alles mehr oder weniger an den Aktienmärkten momentan vorbeigeht.
Ja, ist sicherlich richtig, Jens. Das ist schon bemerkenswert, wie die Börsen mittlerweile auch mit Aussagen von Trump umgehen. Ich glaube, auch da lernen die Anleger Gelassenheit und wissen, dass die Aussagen heute so sind und morgen vielleicht auch so. Jens, wo wir dich gerade hier in der Leitung haben, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal ein Gefühl von den Preisen in den USA geben. Du hattest ja gesagt, Mensch, es ist alles sehr teuer gewesen. Ich will jetzt nicht auf den Big Mac Index zu sprechen kommen, aber wenn du uns vielleicht mal sagst, was kostet ein Cappuccino bei Starbucks oder wo auch immer du deinen Kaffee vielleicht holst, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Ich war tatsächlich letztes Jahr in New York und musste auch schlucken, als ich da ein paar Preise erlebt habe.
Ja, das ist schon teilweise wirklich, wirklich knackig. Ich meine, wir hatten natürlich dann auch diese ganze Geschichte mit den Eierpreisen. Also die haben dann im Supermarkt hat dann teilweise das Dutzend Eier dann $15 gekostet. Das waren schon noch irgendwie, wenn man überhaupt Eier bekommen hat, das war natürlich schon knackig mit dem Kaffee. Ich muss gestehen, ich kaufe meinen Kaffee immer bei meinem afghanischen Kaffeehändler hier in seinem kleinen Wagen. Der kostet 2,50. Also das ist noch völlig okay. Ich gehe nicht zu Starbucks, wobei das jetzt keine Anti-Starbucks-Werbung sein soll. Nein, aber das, was also essen gehen, ist enorm teuer geworden. Also selbst wenn man außerhalb von New York ist ja eh teuer. Aber ich war im Herbst, haben wir so einen kleinen Roadtrip gemacht. Da waren wir in Pennsylvania und in Virginia, in Kentucky, in Tennessee. Und selbst in den kleinsten, einfachsten Restaurants gibt es kein Steak unter $30. Also jetzt muss man natürlich auch nicht unbedingt Steak essen. Aber auch so ein Burger kostet dann locker $15 bis $20. Und wir reden hier wirklich über das Land. Da hat ein Steak vor 4 Jahren vielleicht die Hälfte gekostet. Also da sind die Preise schon enorm gestiegen. Auf der anderen Seite, was ja auch teuer geworden ist, und das kriegt man natürlich so als Tourist dann auch nicht mit, aber Versicherungen sind enorm teuer geworden. Wohnen ist enorm teuer geworden. Und das sind ja Dinge, Lebensmittel sind teuer geworden. Und das ist ja alternativlos. Man kann nicht sagen, man versichert sich nicht, man wohnt nicht, man isst nicht. Und das haben die Leute natürlich schon extrem zu spüren bekommen. Und in meiner Nachbarschaft in Brooklyn haben die jetzt alle angefangen, nicht alle, aber einige Nachbarn, sich Hühner anzuschaffen, was wiederum eine andere Nachbarin nervt, weil, wenn ich das so salopp formulieren darf, die Hühner springen immer über den Zaun und kacken dann auf ihre Gartenmöbel, was sie nicht so schön findet. Wenn sie Glück hat, lassen sie wenigstens ein Ei zurück. Aber das ist dann so die Gegenmaßnahme. Aber nein, aber das sind eben ganz viele Bereiche, wo einfach die Preise gestiegen sind in New York. Wenn man in eine Bar geht, dann kann es wirklich gut sein, dass dann auch das Glas Weißwein mal $25 kostet. Also das ist halt schon enorm, ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Aktienmarkt einfach auch. Also ich meine, du hast gesagt, Titus, auch, dass vieles ausgeklammert wird und die Aktienmärkte da einigermaßen entspannt sind mittlerweile. Da gibt es ja diesen bekannten Begriff mittlerweile, den Taco-Trade, also eben Trump always chickens out. Also dass Trump dann letztendlich doch immer wieder einen Rückzieher macht, also viel androht und dann letztendlich davon doch nur einiges umsetzt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, weshalb die Wall Street mittlerweile das mehr und mehr ausklammert, was letztendlich von politischer Seite da jeden Tag über den Äther kommt.
Dürfen wir von dir noch, Jens, eine kurze Einschätzung bekommen? Wie geht's weiter? Schau in die Glaskugel für uns.
Puh, also politisch wird es mit Sicherheit wild bleiben. Also ich glaube schon, dass die Regierung Trump und wer auch immer alles dahinter steht, bestimmte Ziele verfolgen. Und ich glaube nicht, dass sie von diesen Zielen von einem Tag auf den anderen abrücken. Also das wird einfach, es wird eine Unberechenbarkeit bleiben. Und Unberechenbarkeit ist eigentlich kein so tolles Zeichen für die Aktienmärkte. Wir sind jetzt mit dem S&P 500 fast schon wieder an einem Allzeithoch dran über Deutschland. Das ist ja jetzt auch nicht mein Thema, aber das ist ja auch faszinierend, der DAX von einem Rekord zum nächsten, obwohl ja nun wirtschaftlich Deutschland auch nicht gerade blühende Landschaften sind im Moment. Aber das wird eben alles ausgeklammert. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir mittlerweile wieder ein Niveau erreicht haben. Also wenn ich mir dann auch einzelne Aktien mal angucke, Broadcom, nur mal so als ein Beispiel, die haben ein KGV von 120. Also das ist schon auch teilweise stattlich bewertet. Also ich bin eher ein bisschen skeptisch jetzt für die nächsten Wochen. Ich meine, Sommer ist traditionell nicht unbedingt ein schlechter, aber eher die schwächste Jahreszeit für Aktienmärkte. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht mehr ganz so starke Phase an der Börse wird. Aber vielleicht ist das auch mein oder als Journalist angeborene Skepsis, weshalb ich da eher ein bisschen zurückhaltend bin.
Und wie wild wünschst du es dir heute? Soll es wild werden oder eher ein sachter Ritt durch den Tag?
Naja, also ich meine, als Journalist, das ist natürlich schon immer toll, wenn es wild ist. Das ist logisch. Aber das ist übrigens an der Börse auch nicht anders. Ich meine, den Börsianern ist es letztendlich auch egal, ob es mit den Kursen hochgeht oder runter. Hauptsache ist, was passiert was.
Ja, das stimmt. Heute ist viel passiert. Schön, dass du dabei warst, Jens. Wirklich toll, dich zu hören und deine Einschätzungen zu haben. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ganz liebe Grüße nach New York.
Liebe Grüße von der Wall Street zurück.
Jens, auch in meinem Namen und im Namen aller Zuhörer, ganz herzlichen Dank für deine Vor-Ort-Einschätzung und dir wünschen wir jetzt erstmal einen ganz guten Start in den Tag.
Ja, Bianca, Titus, lieben Dank.
Gerne, tschüss. Ja, Titus, spannende Einblicke gerade von Jens Korte aus den USA, aus New York, oder?
In der Tat, es war schön, von vor Ort mal zu hören und wie ich schon gesagt habe, auch ein bisschen bedrückend, dass da doch eine gewisse Tendenz eingeschlagen wird derzeit vom US-Präsidenten, die so gar nicht zu dem USA passt, das ich kennengelernt habe.
Ja, das ist wahr. Das kann ich nur so unterschreiben. Das war bei mir damals in New York genauso. Aber jetzt, Titus, wir schauen wieder zurück, was wir meistens eigentlich machen nach einer neuen Folge. Mal eben gucken, was ist denn so passiert. Und was war im Mai los? Erzähl es uns.
In der letzten Folge haben wir über die Börsenweisheit Sell in May and Go Away gesprochen. Ich würde sagen, in diesem Jahr hätte gegolten Sell am Ende von May, denn der Mai war ein extrem starker Monat an den globalen Börsen. Der April, wir erinnern uns, war geprägt von hoher Volatilität und einem Kursverlust in nahezu jeder Anlageklasse bis auf Gold, wo die Anleger hin geflüchtet sind, nachdem Herr Trump seine Zölle am Liberation Day, dem 2. April, verkündet hat. Und der Mai war genau das Gegenteil. Es gab eine Kursrallye bei allen Risiko-Assets, wie wir sagen, also gerade bei Aktien, weil die temporäre Aussetzung der Zölle von Herrn Trump verkündet wurde und tatsächlich schon erste Fortschritte in den Handelsverhandlungen dazu geführt haben, dass die Investoren bei jetzt den günstigeren Kursen wieder eingestiegen sind. Tatsächlich gibt es noch einen weiteren Grund für die guten Ergebnisse, nämlich sehr gute Unternehmensergebnisse. 400 der 500 S&P-Unternehmen haben die Erwartungen der Analysten übertroffen und wirklich gute Ergebnisse für das erste Quartal berichtet. Um dir mal ein Gefühl zu geben, wie gut denn der Mai war, nenne ich dir ein paar Indexentwicklungen. Der MSCI Weltindex hat 6% zugelegt. Er wurde noch übertroffen vom amerikanischen Technologieindex Nasdaq, der 9% in Euro zugelegt hat. Die Europäer haben mit dem Eurostoxx 50 immerhin 5% zugelegt und die Renditen bei Anleihen und Gold waren 0. Also du siehst, all das, was Risiko beinhaltet, hat zugelegt und der sichere Hafen hat sich zumindest stabil gehalten.
Der MSCI World, der macht ja Schlagzeilen. Können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber vielleicht nochmal eben vorher, wie habt ihr euch denn auf diesen Zickzackkurs überhaupt eingestellt? Wie hattet ihr da reagiert?
Also wir sind in das gesamte Jahr etwas defensiver hineingegangen. Was bedeutet defensiv? Zum einen haben wir die maximal zulässige Quote, die wir mit unseren Kunden vertraglich vereinbart haben, gar nicht ausgereizt und haben ein bisschen salopp formuliert Pulver trocken gehalten. Zum anderen haben wir Schwerpunkte gelegt in sogenannten defensiven Titeln, die nicht so stark abhängig sind vom Wirtschaftswachstum. Das Pendant dazu sind zyklische Werte. Und vor allen Dingen haben wir einen großen Bogen weiterhin gemacht um exportorientierte Unternehmen. Und wenn du das jetzt kombinierst, Export und Zyklik, landest du bei Automobilfirmen. Die haben wir nicht in unseren Depots, was uns gut getan hat.
Und wenn wir jetzt auf den Juni schauen, und du hast gerade den MSCI Welt oder MSCI World genannt. Der ist ja sehr beliebt eigentlich als Börsenindex und gerade auch ja als ETF. Sozusagen gibt es viele ETFs, also börsengehandelte Investmentfonds, die auf den MSCI World Index basieren. Aber da gibt es die Schlagzeilen. Es läuft jetzt gerade nicht mehr so gut. Wie sieht's aus?
Genau, der MSCI Welt hat vom 1.1. diesen Jahres bis heute ein Ergebnis von -4% und trotz diesem 6% Zuwachs im Mai. Und ich erinnere mich noch sehr gut an Gespräche in den letzten Jahren, wo ja die US-Werte sehr, sehr gut gelaufen sind, wo es doch eigentlich hieß, ich brauche eigentlich nur amerikanische Werte oder ich brauche nur den MSCI Welt, der sehr amerikalastig ist, da komme ich gleich noch zu. Und dann habe ich doch ein diversifiziertes Portfolio. Und wie wir sehen, ist dem eben nicht so, weil es eben sehr amerikalastig ist und man natürlich deshalb auch eine sehr hohe US-Dollar-Abhängigkeit hat. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den ich immer wieder hingewiesen habe. Denn 80% des MSCI-Weltindex ist in Nicht-Euro Titeln investiert. Das heißt, ich habe ein sehr großes Währungsrisiko, was auch eine Währungschance sein kann. Und in diesem Jahr hat der Euro um 10% aufgewertet, heißt übersetzt, der Dollar hat um 10% abgewertet. Das heißt, ich habe schon mal 10% Verluste über die Währung. Und in diesem Jahr waren europäische Werte in höherer Gunst der Anleger als US-Werte, die ja in den vergangenen Jahren sehr gut gelaufen sind, deshalb auch höher bewertet waren. Auch amerikanische Investoren bevorzugen derzeit europäische Werte, weshalb die europäischen Indizes besser gelaufen sind. Und das bekräftigt uns in unserem breit diversifizierten, global diversifizierten Ansatz, sodass unsere Aktiendepots dieses Jahr bei so rund 4% plus sind, was immerhin 8% Unterschied zum MSCI Welt sind.
Und du sagtest gerade US-lastig. Beim MSCI Welt denkt man, oh, die ganze Welt ist eingeschlossen in diesem Index. Schaut man aber genauer nach, gibt es doch sehr, sehr viele US-Unternehmen, die vertreten sind. Müsste da die Mischung eigentlich eine andere sein?
Das ist genau das Trügerische, Bianca, was du da ansprichst. Man denkt, man hat ein weltweit abgedecktes Portfolio. Dem ist beinichten so. Der MSCI Welt Index hat 1.353 Titel, den er umfasst. Und allein die Top 10 Werte machen 24% des Indexes aus. Das hängt damit zusammen, dass die Zusammensetzung kapitalbasierend ist und große Unternehmen damit mehr Gewicht im Index bekommen. Und die großen Unternehmen sind alle in den USA, namentlich Nvidia, Microsoft, Apple. Und genau, damit ist dieser Index A sehr amerikalastig. Dann kommt noch, also es sind 72% USA, dann kommen noch 5,5% Japan, 4% United Kingdom, 3% Kanada. Und dann siehst du schon, da ist gar nicht mehr viel Platz für Europa. Und Deutschland ist da kaum vertreten. Ein anderes Thema, was dieser Index hat, ist, dass 25% in Technologiewerten investiert ist. Und damit habe ich nicht nur einen Index, der sehr amerikalastig ist, sondern darüber hinaus auch sehr stark in IT-Werte investiert. Das ist phasenweise sehr gut und sehr lohnenswert, aber hat dann auch die entsprechenden Nachteile, wenn sich die Trends da umkehren, wie in diesem Jahr.
Und du plädierst ja immer für eine breite Streuung. Das bedeutet also, ja, neben dem MSCI World gibt es natürlich auch noch andere, um dann eben diese breite Streuung abzubilden, so wie ihr es auch macht.
Genau, also wir schauen da halt deutlich tiefer und MSCI Welt kann für Anleger durchaus ein sinnvolles Instrument sein, wenn es eins von mehreren ist. Und wie gesagt, der Name ist ein bisschen trügerisch. Ich kriege nicht dieses global diversifizierte Portfolio, sondern es ist einfach über die Jahre ein sehr US-lastiges und IT-lastiges Portfolio. Das war im Übrigen mal anders. Vor 10 Jahren oder 15 Jahren war das doch noch deutlich breiter diversifiziert.
Kommen wir noch auf die anderen Themen, die noch gerade spielen. Wahrscheinlich auch im Juni. Trumps Zollpolitik wird sich sicher noch weiter drehen. Das könnte man fast so behaupten, oder?
Genau, also wir sind, was jetzt so die harten Unternehmenszahlen angeht, soweit durch. Nahezu jedes Unternehmen hat jetzt berichtet. Das heißt, jetzt stehen andere Themen im Fokus. Die Inflationsraten kommen zurück auf beiden Seiten des Atlantiks. In Europa, das finde ich bemerkenswert, liegen wir jetzt bei 2% Inflation. Die EZB hat den Leitzins auf 2% reduziert und ist damit eigentlich bei der neutralen Rate, die man immer wollte. Also Inflations- und Zinsen decken sich. Und die kommenden Wochen werden sicherlich dominiert sein von Schlagzeilen zu dem Thema Handelszölle. Wie werden die Verhandlungen insbesondere mit China und der EU weitergehen? Denn die Frist läuft aus. Am 6.7. ist der Tag der Tage und wir alle schauen gespannt, ob bis dahin eine Einigung mit den USA zu erzielen ist. Oder was passiert, wenn nicht? Ich denke mal, es wird eine Verlängerung dann geben. Wie mit Jens schon besprochen, die Anleger reagieren mit etwas mehr Gelassenheit. Und der zweite große Aspekt wird sicherlich der von Jens auch schon angesprochene Big Beautiful Bill sein. Also dieses große Gesetzesvorhaben. Im Übrigen das erste große Gesetzesvorhaben von Donald Trump. Denn bis jetzt hat er doch sehr stark über Dekrete gearbeitet. Und das ist jetzt ein Gesetz, was derzeit im Senat und dann im Kongress verhandelt wird. Da wird es spannend sein, ob Trump die Mehrheit dafür bekommt. Und wenn es durchgeht, dann können sich die Amerikaner wahrscheinlich über Steuerentlastungen freuen. Auf der anderen Seite, weniger Steuern heißt ja auch weniger Einnahmen. Die möchte er ja finanzieren mit den Zöllen, die er gegen die anderen Länder verhängt. Wenn das aber nicht so klappt, steigt die Verschuldungsquote der USA. Und das beäugen viele schon seit längerem, was dann mit den Renditen der amerikanischen Staatsanleihen passiert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Es bleibt spannend und wer weiß, bis zur nächsten Folge, dann wissen wir ja vielleicht schon wieder mehr. Und ja, auch dann bin ich gespannt, auch was du uns erzählst, wie ihr euch so im Sommer aufstellt. Denn sell in May and go away, but don't forget to come back in September oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Dazwischen gibt's ja auch noch Monate, aber das werden wir dann besprechen. Vielleicht kommen wir noch mal zum Schluss zu unserer Börsenweisheit, Titus. Was meinst du? Die bringen wir ja eigentlich jedes Mal mit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bei dir geht es diesmal um Gerüchte und Nachrichten. Sehr spannend.
Buy the rumor, sell the fact. die Börse antizipiert ja immer schon ein wenig die Zukunft. Und das sehen wir ja auch derzeit von Herrn Trump. Er kündigt etwas an, bis es dann de facto im Gesetz ist, vergeht einige Zeit. Und genau das sehen wir ja auch bei den Kursen. In dem Moment, wo die ersten Gerüchte aufkommen, wird auf diese Gerüchte schon gehandelt. Und wenn das dann später eintritt, ist es zum Einsteigen meistens schon zu spät. Insofern ist an dieser Börsenweisheit einiges dran.
Warum kann das funktionieren? Nochmal ganz kurz. Funktioniert es bei euch?
Wir sind natürlich deutlich weniger Tagesnews getrieben, sondern wir haben einen Ansatz, wo wir Unternehmen analysieren und deren künftigen Erträge analysieren und dann diesem Unternehmen einen fairen Wert beimessen und sind dann strategische Investoren. Das Gegenteil davon sind die Daytrader, die heute kaufen, morgen verkaufen, und die trifft das etwas stärker. Es gab bei, war es nicht Michael Douglas, den Spruch, wenn es im Wall Street Journal steht, ist es schon zu spät. Also daran orientiert es sich ein wenig.
Ja, und da greift es so ein bisschen drauf zurück. Also buy the rumor, sell the fact. Das ist also die Börsenweisheit von heute in unserer heutigen Folge. Und ja, ich freue mich wieder auf das nächste Mal. Es war toll, Jens dabei zu haben, Titus. War wirklich gesellig, wie man hier im Niederländischen zum Beispiel sagt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Toll, dass Sie dabei waren. Sie können uns natürlich wieder überall hören, wo es Podcasts gibt. Vergessen Sie nicht die Female Finance Night, so heißt sie, Ende Juni. Also wer Interesse hat, nochmal anmelden. Und ansonsten freuen wir uns jetzt hoffentlich auf den Sommer, der da kommt, und auf die nächste Zeit, Titus.
Ja, Bianca, vielen herzlichen Dank. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und ich sage bis ganz bald.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.